Einfach mal hören, was bewegt. Herzlich willkommen zu Mobilitalk vom Bündnis für Mobilität mit Tobias Häusler.
Wenn ich ganz ehrlich sein muss, dann bestelle ich eigentlich alles, was ich brauche online, weil es halt einfach bequem ist.
Ich bestelle gar nicht, habe noch nie bestellt.
Bei mir ist das so, dass ich versuche, auch nur Sachen zu kaufen, wo ich weiß, dass ich sie nicht zurückschicken werde.
Wenn es zum Bestellverhalten kommt, sind die Kostenvorteile als Privatperson so hoch, dass der CO2-Ausstoß da ehrlich gesagt untergeht.
Ich fände das eigentlich gar nicht schlecht, wenn dann für jede Fahrt 30 Cent draufgerechnet werden würden.
Ja, ich nehme einen positiven Wandel hin zur Elektromobilität wahr, in der Tat.
Eigentlich würde ich mir total wünschen, dass es nicht mehr diese 24-Stunden-Kostenloslieferung gibt, weil das ist ja eigentlich wirklich die absolute Hölle.
Herzlich willkommen. Das ist wirklich eine Premiere. Das ist die erste Podcast-Episode, die kurz unterbrochen werden könnte, wirklich mit Blick auf die Uhr. Das schneiden wir auch nicht raus, weil das so perfekt passt. Es kann nämlich sein, dass es gleich bei mir an der Tür klingelt. Ich erwarte zwei Pakete. Ja, das gehört dazu, wie fast jeden Tag. Und schon sind wir mittendrin im heutigen Thema. Herzlich willkommen im Mobilitalk. Ich bin Tobias Häusler. Es geht um die berühmte letzte Meile. Das sind natürlich KEP-Dienste, also Kurier-, Express- und Paketdienste in unseren Straßen. Aber noch deutlich mehr. Wer fährt noch so ein? Das ist der Fachausdruck. Einfahren in die innerstädtischen Straßen. Das ist die Handwerkerin. Das ist die Müllabfuhr, Umzugsunternehmen, Gastrolieferanten. Wie lässt sich diese letzte Meile nachhaltig gestalten? Den Blick aufs große Ganze hat der Ingenieur, hat der Raumplaner. Er leitet das interne Kompetenzteam Urbane Logistik am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik. Hallo Arndt Bernsmann, guten Tag.
Ja, noch schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein kann.
Und der Paketdienst ist einfach ein schönes Beispiel, weil es da auch nachhaltiges Potenzial gibt und wir alle ja auch schon mal warten mussten hinter einem Wagen von UPS, von DHL, von Hermes, DPD. Also haben wir dazu auch einen Stargast, den Nachhaltigkeitsbeauftragten von DHL in Deutschland, Dr. Christoph Hemsch. Hallo.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Und ist das nicht toll, Herr Hemsch? Wir haben ihn auf der Straße gefunden, den einzigen Menschen, der noch nie was im Internet bestellt hat. Er ist die Ausnahme, ne?
Ich glaube schon, ja. Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es kaum jemanden, der nicht regelmäßig im Internet bestellt.
Wir sprechen auch noch über die anderen Ideen, die wir da in der Umfrage gehört haben, aber zunächst, diese Zahl ist unvorstellbar. Wir in Deutschland verschicken 6 Millionen Pakete pro Tag allein per DHL. Das sind 4,51 Milliarden Pakete im Jahr insgesamt. Unfassbar. Und zwar wirklich meist klassisch an Privathaushalte. Die Dienstleistungen, die Sie anbieten, sind trotz dieser Zahlen ja innerhalb der Verkehrsströme in den Innenstädten ein fast verschwindend geringer Anteil.
Ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt diverse Studien, wo ausgezählt wird, wie viele Fahrzeuge eigentlich in Städten unterwegs sind. Also ich kenne mehrere Beispiele, zum Beispiel aus Frankfurt, aus Berlin und anderswo. Und was, glaube ich, unterschätzt wird, ist, wie viele Pakete mit einem einzelnen Zustellfahrzeug pro Tag zugestellt werden können, sodass es am Ende in diesen Studien jeweils nur ein kleiner einstelliger Prozentsatz der Verkehre sind oder der Fahrzeuge sind, die tatsächlich durch Paketzusteller ausgemacht werden.
Ich habe noch eine Zahl gefunden von 2017, also deutlich vor Corona. Da waren es 3,5 Milliarden, jetzt sind es 4,5 Milliarden. Ist das ein Corona-Effekt oder sehen Sie da grundsätzlichen Trend?
Ja, also ich persönlich bin jetzt seit fast 15 Jahren bei der Deutschen Post DHL und in der Zeit ist eigentlich pro Jahr das Paketvolumen um irgendwas zwischen 5% und 7% gewachsen, jedes Jahr. Und in den Corona-Jahren gab es schon ein stärkeres Wachstum. Aber das kann natürlich auch daran gelegen haben, dass vielleicht Dinge gekauft wurden, die man gar nicht gebraucht hätte, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Also weil sich ganz viele Menschen ihr Homeoffice eingerichtet haben oder ja, weil teilweise auch Geschäfte geschlossen waren und so weiter. Also wir sehen jetzt
Klopapier.
Ja, wahrscheinlich auch das, ja. Und wir sehen aktuell schon eine Normalisierung. Das heißt jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ist das Wachstum nicht so stark und ich persönlich gehe davon aus, dass das die nächsten Jahre sich dann wieder bei den Zahlen einpendeln wird, wo wir vor Corona waren.
Herr Bernsmann, lernen wir die letzte Meile mal kennen? Müssen wir ja verstehen, wenn wir sie nachhaltig gestalten wollen, was ist die letzte Meile?
Ja, die letzte Meile, die kommt eigentlich, oder der Begriff kommt aus der Telekommunikation. Das ist da eigentlich gemeint, dass man von dem letzten Anschlussknoten zum Hausanschluss beim Telefon kommt. Und das haben wir in der Logistik übertragen. Das heißt, dass wir vom Depot des Logistikdienstleisters zum Empfänger kommen. Und das ist dann halt der interessante Part, wo der Großteil der Kosten auch entsteht, zwischen, je nachdem, wen man fragt, zwischen 40% und 55% der Logistikkosten entstehen auf der letzten Meile. Und das ist auch genau der Teil, den wir als Verbraucher nämlich merken, wo dann die Fahrzeuge in unserem städtischen Raum unterwegs sind. Und deswegen ist diese letzte Meile so interessant.
Dieser Bereich Kurierdienst, Express, Paketdienst, er ist ein Geschenk des Fortschritts. Wenn wir was bestellen und erwarten, ist es ein Fluch des Alltags, wenn wir dann hinter so einem Wagen stehen müssen. Warum, denken Sie, Herr Bernsmann, ist das Thema emotionaler im Vergleich auch vielleicht zum Müllwagen, wo wir irgendwie innerlich doch akzeptieren, klar, müssen wir halt warten.
Ja, der Müllwagen, der fährt auch zu ganz anderen Zeiten als wir. Und hat ja auch gerade Herr Dr. Helm schon angesprochen, eigentlich macht der Paketmarkt oder die Paketsendung relativ geringen Anteil in unserem Güterverkehr in der Stadt aus. Das sind, je nachdem, wen man fragt, bis zu 6%. Und der gesamte Güterverkehr hat so 20-25% des Verkehrs in den Städten. Und das heißt also, dass auch sehr viele andere unterwegs sind. Aber die Fahrzeuge von den in Deutschland 5 wichtigsten Anbietern sind natürlich auch sehr gut sichtbar. Ja. Mhm. Und wenn der halt vor mir herfährt, dann habe ich sofort einen Schuldigen, warum ich gerade im Stau stehe. Ja. Und das ist eine Sache, die nimmt man eigentlich scheinbar deutlich anders wahr als ein Müllfahrzeug oder ein LKW, der die Lebensmittel in die Stadt bringt.
Ja, vielleicht ist es auch die Art und Weise, wie sich so ein Wagen bewegt. Wir haben Zahlen, wie sich ein Paketwagen in der Straße verhält. Wir haben die Stopps, die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das haben Sie berechnet, Herr Bernsmann. Da gibt es Zahlen.
Genau, da gibt es Zahlen. Die haben wir allerdings leider nicht selber berechnet, sondern es ist eine dritte Quelle. Und die gehen halt davon aus, dass so im Durchschnitt der PKW, der Lieferwagen 14 km/h im Durchschnitt in der Stadt hat. Das ist also nicht besonders schnell. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ein Lieferfahrzeug 160 Pakete ungefähr pro Tour ausliefern muss. Und das sind dann ja schon halt viele, viele Stopps, die man machen muss. Und zwischen den Stopps auch in den Ballungszentren häufig im Stau steht. Und ich auch jedes Mal für jeden Stopp einen Parkplatz suchen muss. Und wenn man sich das überlegt, ungefähr vielleicht 50 Stopps macht so ein Fahrzeug auf der Tour. Manchmal ist es ja schon schwierig, einen einzelnen zu finden, einen einzigen Parkplatz.
Sie teilen sich den Raum ja, Herr Dr. Hemsch, mit UPS, mit DPD, mit Hermes. Gibt es da einen Austausch? Haben Sie so eine tröstende Selbsthilfegruppe mittlerweile? Denn geschimpft wird ja über alle.
Also es ist tatsächlich so, ich glaube, dass es da auch einen regen Austausch zwischen den Zustellern selber gibt. Ne? Also da wird dann schon auch mal vorgezogen, damit der andere noch dahinter passt. Oder da wird dann kurz gewartet, bis der eine fertig ist, dass man dann da halten kann, wo der gerade stand und so weiter. Also die sprechen schon auch untereinander, habe ich das Gefühl.
Abgesehen davon dürfen wir nicht vergessen, das sind ja nicht nur Wagen, die Probleme machen. Das sind ja alles Dinge, die wir bestellt haben. Also geht es ja auch um eine eigene Verantwortung. Kommen wir auch nochmal zu.
Ja, ganz genau. Und wenn ich da noch ganz kurz einen letzten Aspekt noch zu beitragen darf.
Gern.
Denn also Herr Bernsmann sagt ja eben schon, dass, 25% der Verkehre sind im Schnitt Lieferverkehre. Das heißt ja im Umkehrschluss 75% sind Individualverkehre. Und wenn jetzt ein Paketzustellfahrzeug 160, bei uns sind es manchmal auch 200 oder mehr Pakete, an einem Tag zustellt, dann werden dadurch ja auch eine ganze Reihe an Individualverkehren eingespart, ne? Weil sie mit ihrem Auto nicht irgendwo ins Gewerbegebiet fahren müssen, um da dann irgendwas einzukaufen und wieder zurück. Also dadurch wird ja auch Verkehr gespart.
Es fällt ja schon auf, Herr Bernsmann, ne? Man sieht das grüne Logo auf dem E-Lieferwagen, Picknick liefert rein elektrisch die Lebensmittel, die Pizza kommt per E-Fahrrad. Problem verstanden, wir sind doch eigentlich fast am Ziel, oder was sagen Sie?
Ja, könnte man so sehen, dass viele E-Fahrzeuge natürlich dazu führen, dass weniger lokale Emissionen sind, also dass ich keinen Feinstaub, keine Luftemissionen mehr habe, dass ich deutlich geringere Lärmemissionen habe. Was das dann betrifft, ist das auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung. Allerdings muss man ja auch sagen, dass man mit dem E-Fahrzeug genauso im Stau steht. Also wir bräuchten eigentlich eine Entlastung des Verkehrs, der Verkehrssysteme. Und das funktioniert halt eigentlich nur, indem ich weniger Sendungen entweder transportiere oder das effizienter, also gebündelter mache. Und da, glaube ich, können wir noch einiges verbessern und angehen.
Innenstadtverkehr, das sind auch, ich habe es am Anfang gesagt, auch die Handwerker. Ich erinnere mich noch an die Abgasplakette, da gab es dann auch noch Ausnahmen im Dieselfahrverbot für Handwerksbetriebe. Fehlt es da noch an Lösungen, um das Thema mal ein bisschen zu weiten?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber das ist noch schwieriger, das zu greifen. Also Handwerker sind noch differenzierter als Paketdienst oder Logistikdienstleister. Da habe ich Ansprechpartner oder Unternehmen, die ich ja vielleicht auch mal an einen Tisch bekomme, mit denen ich halt über deren Anforderungen sprechen kann und auch Lösungen dann suchen kann. Aber es ist, ja, die innerstädtische Logistik ist sehr differenziert. Also es gibt wirklich ja Apotheken oder Lebensmitteldienst, Lieferdienste, die alle ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Und das ist dann schwierig, für die auch eine Lösung zu finden, mit der man noch Geld verdienen kann und die aber auch stadtverträglich ist.
Aber am Ende ist natürlich auch eine Frage, was machen wir? Wo machen wir mit? Ne, von der gelieferten Damenbluse bis zur Dachdeckerin. Ne, wie weit sind wir, die wir beauftragen, bereit, uns auch zu beteiligen an nachhaltigen Lösungen? Das kann natürlich ein bisschen mehr sein für nachhaltig ausgeliefertes Paket oder auch ein bisschen mehr auf der Handwerkerrechnung, damit die sich ein E-Fahrzeug leisten können. Haben Sie eine Bereitschaft, Herr Bernsmann, mal abgefragt, wie weit wir das Problembewusstsein haben und dann auch das lockere Portemonnaie?
Also das Problembewusstsein ist auf jeden Fall da. Das hat man ja auch schon bei den am Anfang bei den O-Tonen gehört, dass jeder eigentlich ganz genau weiß, was man da macht. Und
ja, die haben ja sogar richtig so einen Aufschlag vorgeschlagen von 30 Cent.
Ja, 30 Cent, ja. Genau, das ist schon ordentlich. Ja. Und genau, also das ist, glaube ich, schon da, das Problembewusstsein. Das haben wir aber auch in vielen anderen Bereichen. Ja. Dass ich ganz genau weiß, ob das jetzt Umwelt gut tut oder nicht. Flugreisen, SUVs, gibt's ja ganz viele Lebensbereiche, wo man das für sich selbst dann aber immer sehr gut rechtfertigen kann, warum das dann gerade in Ordnung ist. Und bei den Paketbestellungen hört man ja auch ganz oft, man hätte gerne attraktive Innenstädte mit einem schönen Einzelhandel, wo man einkaufen gehen kann, wo alle Waren vorhanden sind. Aber es ist halt unglaublich bequem, abends auf dem Sofa zu sitzen und sich alles zu bestellen, was es gibt und eine hohe Preistransparenz zu haben. Und ich glaube, es ist halt auch, spielt auch eine Rolle, dass man nicht sofort merkt, was man da bezahlt letztendlich. Mit kostenlosen Lieferungen, das macht es halt mir sehr, sehr einfach, dieser Verlockung nachzugehen. Ja.
Die 30 Cent, ich habe das Leuchten gesehen bei Ihnen, Herr Dr. Hemsch, die nehmen Sie, würden Sie gern nehmen. Ich habe gerade gesehen, Go Green Plus bei DHL, da zahle ich 3,79 Euro im Jahr und habe dann, das müssen Sie mir erklären, 12 Monate dann ein grünes Gewissen?
Ja, also Go Green Plus ist unser Service, bei dem wir tatsächlich den Mehrpreis, den wir da einnehmen, in weitere Projekte investieren, um in unserem eigenen Netzwerk weniger Emissionen zu verursachen. Also beispielsweise noch mehr Elektroautos einsetzen, aber auch im überregionalen Transport beispielsweise biogasbetriebene Lkw oder elektrisch betriebene Lkw einzusetzen und vieles mehr. Und was Sie gerade ansprachen, ist ein Privatkundenangebot. Da können Sie ein Abo abschließen. Das kostet dann für ein Jahr diese 3,79 Euro. Und die Emissionen, die durch die Pakete entstehen, die Sie empfangen in diesem Jahr, die vermeiden wir dann an anderer Stelle durch Einsatz grüner Technologien tatsächlich. Aber auch hier möchte ich noch mal kurz auf die absoluten Emissionen zu sprechen kommen. Also denn, wenn Sie sich da in Ihrem DHL-Account anmelden, dann sehen Sie, dass wir da im Schnitt mit ungefähr 500 Gramm pro empfangenem Paket rechnen, also 500 Gramm CO2, die für den Transport, Zustellung einmal quer durch Deutschland bis zu Ihnen an die Haustür entstehen. Und wenn man das vielleicht mal umrechnet in Dieselverbrauch, wenn Sie ein Auto haben, was etwa 5 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht, dann können Sie mit diesen 500 Gramm ein bisschen mehr als 3 Kilometer weit fahren. Und da erkennt man schon, dass also Individualverkehr eben auch keine Lösung dann sein kann. Ne? Wenn man 5 Kilometer in die Stadt fährt mit dem Auto und dann wieder zurück, dann hat man mehr Emissionen verursacht, als wenn man die gleiche Ware im Internet bestellt hätte.
Okay, das rechnen Sie jetzt bei einem deutschen Transport, aber das Thema hat ja unglaublich viele Ebenen. Das heißt, ja. Wahrscheinlich ist so der große CO2-Emittent dann sowieso die Fracht in der Luft, oder? Und dann gibt es bestimmt auch Pakete, die diese Werte reißen. Ja, andererseits, absolut, andererseits denke ich gerade darüber nach, muss das Geschäft nebenan diese Sachen genau, ja auch irgendwo herbekommen.
Ja. Ganz genau, ja, ja. Ganz genau. Ja.
Also, wir haben den Status quo verstanden. Da sagt eine Frau zu Beginn 24 Stunden Sofortlieferung. Das soll es nicht mehr kostenlos geben. Das ist doch die Hölle. Jetzt kenne ich das Bestellverhalten der Hölle nicht, aber hat sie recht? Hier auf Erden?
Ja, das ist halt schon das, was eigentlich mittlerweile ja von uns verlangt wird oder von uns dem Logistikdienstleister gerne abgenommen wird, ja. Also am gleichen Tag vielleicht auch noch am besten die Lieferung, ja, oder mindestens am nächsten Tag. Das ist schon der Anspruch, den viele haben. Und ja, dann wird es halt schwierig für die Logistiksysteme noch die Sendungen zu bündeln, zu konsolidieren, zusammenzuführen und auch Touren zu optimieren. Ja. Weil wenn ich letztendlich immer schneller werden muss, habe ich halt weniger Zeit für Umschläge, für die Sammlung von Paketen. Und das ist ein Problem. Und man muss sich auch mal ein bisschen fragen, brauche ich wirklich die Sachen direkt am nächsten Tag? Aber wenn es mir angeboten wird, klicke ich da gerne drauf.
Ja, also ich will es haben und die Anbieter machen es möglich. Und beides ist ja irgendwie, beides widerspricht sich. Es funktioniert aber als eigentlich krankes System. Immer wenn sowas passiert, ist doch die Politik gefragt. Was sagen Sie?
Ja, sicherlich kann man da nach mehr Kontrolle oder noch mehr Regelungen rufen, aber das würde dann ja nur bedeuten, dass wir die Kosten wieder auf die Pakete umschlagen und der Verbraucher dann ja das dann direkt wieder in sein Portemonnaie merkt. Ja, das wäre dann die eine Herangehensweise, dass man einfach noch mehr Regulation und noch mehr Druck aufbaut. Ich bin eher für Anreize schaffen und dass man probiert, die Logistikdienstleister, aber vielleicht auch den Kunden dazu zu führen, ja, nachhaltige, stadtverträgliche Logistik gut zu finden und das auch zu fördern.
Mhm. Herr Dr. Hemsch, als Dienstleister hätten Sie ja auch die Möglichkeit, uns zu erziehen. Also wenn es besonders schnell gehen soll, dann muss es eben auch besonders nachhaltig sein. Das kostet dann, was weiß ich, 30 Cent oder einen Euro mehr. Sie haben doch als Anbieter auch diese Gestaltungsfreiheit.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist es auch schwer, in so einem logistischen System zu differenzieren. Also wir haben ja in Deutschland auch verschiedene Netzwerke. Wir haben ein Expressnetzwerk, wo Sie tatsächlich garantierte Zustellungen über Nacht, sogar bis zu gewissen Zeitpunkten am nächsten Tag beauftragen können. Das ist dann auch sehr viel teurer als beispielsweise der Pakettransport. Und im Paketbereich ist es tatsächlich so, dass die meisten Pakete am Tag nach der Übergabe an uns zugestellt werden, in der Regel aber am übernächsten Tag spätestens. Und wenn wir jetzt differenzieren wollten und ein schnelles und ein langsames Paket anbieten wollten, dann müssten wir auch doppelt so viele Ziele beispielsweise anlegen können in unseren Sortieranlagen und so weiter. Wir bräuchten schlichtweg auch mehr Raum, um die verlangsamten Pakete dann zwischenlagern zu können und so weiter. Also das ist gar nicht so einfach. Also einfach wäre es, wenn alle Pakete langsamer sein dürften. Aber da müssen wir schon der Realität ins Auge schauen, dass es eben nicht den einen Kunden gibt, der es schnell oder langsam haben möchte, sondern es gibt viele, denen ist es wichtig, dass es schnell geht. Es gibt auch viele, denen ist es nicht so wichtig, dass es schnell geht. Die sind eher an Nachhaltigkeit interessiert und wir versuchen den Spagat, wo es möglich ist, hinzubekommen.
Welche Ideen gibt es denn da? Ich fand jetzt gerade spontan die Idee zu sagen, ich hätte es gern nachhaltig. Ich warte auch gern 2 bis 3 Tage drauf. Ich brauche es jetzt nicht so dringend. Ist doch schon fast wieder eine kleine Idee.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, Umfragen zufolge ist es halt wichtiger, den Kunden dass ich sicher weiß, wann es ankommt, ja, als dass ich weiß, dass es am nächsten Tag ankommt. Also das, aber natürlich ist auch richtig, dass die Logistiksysteme das auch abbilden müssen und auch die Mengen, die man sich jetzt vorstellt, bei den Paketen ja auch irgendwo bleiben müssen. Ja, wenn die aufgegeben sind, die werden halt möglichst schnell durch das System geschleust und werden nicht noch groß zwischengelagert. Das ist natürlich auch richtig. Aber dass man dann vielleicht schaut in auch ländlichen Gebieten, wo es schwierig wird, die Erreichbarkeiten alles zu erfüllen und lange Strecken habe, ob es da nicht vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, Sachen zu bündeln, zu konsolidieren, zusammenzuführen. Gibt ja auch, das ist von der Politik ganz, ganz oft gefordert, gab es ja auch schon in den 90ern die City-Logistik-Idee, ja, dass halt ein Dienstleister das für mehrere macht, hat sich aber auch nicht durchgesetzt, ist halt schwierig, weil ja jeder nun mal gerne am Markt mit seinem Kunden direkt in Kontakt treten möchte und auch seinen Service und seine Dienstleistung da direkt anbieten will. Für mich fängt es, oder in unseren Projekten fängt es oft schon viel früher an, nämlich dass die Städte einfach mal mit den Logistikdienstleistern sprechen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Schritt, dass man einfach mal ein Verständnis dafür hat, warum ist das denn so, wie es ist? Warum fahren die denn jetzt morgens immer zur gleichen Zeit wie alle anderen auch durch die Städte? Dass man das System versteht und dann auch vielleicht mal gemeinsam überlegt, was kann man denn als Stadt anbieten, damit ich die stadtverträglicheren Fahrzeuge, die E-Fahrzeuge, fördern kann. Und im Moment ist es ja egal, ob ich mit einem Diesel-LKW in die Stadt einfahre oder mit einem Elektro-LKW. Das macht im Moment gar keinen Unterschied. Ich habe also keinen Anreiz eigentlich, mein System umzustellen. Die E-Fahrzeuge sind momentan noch deutlich teurer, haben halt eine Reichweitenbeschränkung und auch oft eine Nutzlastbeschränkung, weil die Batterien so schwer sind. Als Logistikdienstleister muss ich also schon ziemlich viel Fantasie haben, um mir das wirklich aus den wirtschaftlichen Gesichtspunkten herzuleiten. Und von den städtischer Sicht könnte man ja zum Beispiel Einfahrten, also wann darf ich in eine Fußgängerzone reinfahren, dass man das mit dem E-Fahrzeug eine längere Zeit machen darf zum Beispiel. Ja, dadurch kann ich dann meine Touren wieder besser legen oder dass ich mit dem E-Fahrzeug einen garantierten Parkplatz habe, dass ich Ladezonen habe.
Da würde ich gerne mal drüber sprechen. Dann lassen Sie uns doch vielleicht ganz geordnet mal so ein paar Ideen auch aus Ihrem Haus durchgehen. Fangen wir mal bei Herrn Dr. Hemsch an. Da haben Sie einen Bundesverband, das ist ja dann doch noch Ihre tröstende Selbsthilfegruppe. Ich habe Sie doch noch gefunden. Der Bundesverband, der fordert Ladezonen mit absolutem Halteverbot für nicht liefernde Fahrzeuge. Also praktisch Taxistände, analog zu Taxiständen, nur für Ihre Fahrzeuge von DHL, UPS, Hermes und Co. Was halten Sie davon?
Ja, für Lieferverkehre insgesamt, also auch für beispielsweise die Handwerker oder die, wenn sie ihr Sofa bestellen oder Ähnliches. Mhm. Ich finde das genau richtig, denn wir haben ja gerade eben schon gehört, dass die wesentliche Herausforderung ja weniger in der Anzahl der Fahrzeuge liegt, als darin, dass sie den Verkehrsfluss unterbrechen können, wenn sie irgendwo ungünstig abgestellt werden. Und Lieferzonen oder Ladezonen können genau dieses Problem lösen. Und es gibt auch viele Städte, die das sehr geschickt machen. Also die beispielsweise einfach temporäre Ladezonen ausweisen und dann untersuchen, welche dieser Ladezonen oder Lieferzonen eigentlich wie häufig genutzt werden und dann eben an der einen oder anderen Stelle ausweiten, an der einen oder anderen Stelle auch wieder die Lieferzonen aufheben. Also da gibt's schon eine ganze Menge sehr gute Ideen.
Wir haben das in der Folge zu E-Scootern gesehen. In der Stadt Düsseldorf ist plötzlich dann auch Platz für solche Sharing-Points, Mobility-Stationen. Das heißt, an Sie als Raumplaner die Frage, Herr Bandsmann, ist dafür immer noch irgendwo Platz für solche Ideen oder ist das einfach eine Frage einer neuen Priorisierung bei der Stadtplanung?
Ja, Priorisierung auf jeden Fall. Das hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass man mal zusammen überlegt, was ist denn wichtig mehr in der Stadt, also und welche Anforderungen haben die unterschiedlichen Nutzer und Akteure. Und Platz haben wir eigentlich nirgendwo, ja. Also ja. Wenn wir mal schauen hier bei uns in den Ballungszentren, das ist wirklich das größte Problem. Das ist auch das, wo wir, wenn wir neue Konzepte, also von Mikrodepot hatten wir ja gerade schon gesagt, können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Das ist eigentlich das größte Problem. Ich finde gar keine geeigneten Standorte für meine Logistiklösung und ich finde auch keine dauerhaften Parkplätze für solche Ladezonen. Das heißt, wir müssen also zu einem Konzept kommen, was zeitlich abgestimmt flexibler ist. Ja, dass ich eine Ladezone dann da bereitstelle, wenn ich sie auch brauche und nicht 24 Stunden und auch den Parkplatz dann bereitstelle, wenn er wirklich gebraucht wird. Und also da könnte auch die Digitalisierung uns ein Stück weit weiterhelfen, dass ich Parkbuchten buchen kann. Da gibt es in Hamburg zum Beispiel gerade das Projekt Smala für smarte Lade- und Lieferzone, die genau dieses Konzept probieren umzusetzen. Da ist es allerdings dann wieder interessant, dass die unterschiedlichen Logistikdienstleister auch ganz unterschiedliche Anforderungen haben, wo sie denn so eine Ladezone haben möchten. Ja, DHL zum Beispiel, da gibt es halt andere Standortanforderungen direkt.
Mhm. Dann eben hatten Sie die Idee angesprochen, dass alle Dienste an ein Depot, dieses Mikrodepot beispielsweise, liefern können und ein einzelner Wagen, ein neutraler Wagen, liefert dann einmal am Tag die Pakete geschlossen aus. Ich habe schon verstanden, wäre erstens viel Absprache und zweitens wäre der direkte Kundenkontakt zur Marke weg.
Auch einfach nochmal zurückzukommen, also was genau ist eigentlich die Tätigkeit des Zustellers? Das Zustellen, und die meiste Zeit verbringt ein Zusteller tatsächlich an der Tür klingeln, warten, Übergabe der Sendung. Und das Fahrzeug ist ja in erster Linie ein mobiles Lager für die Sendungen, die er zustellen muss. Er fährt sehr kurze Strecken, das haben wir gerade eben schon gehört. Und also auch wenn die 4,5 Milliarden Sendungen, die Sie gerade eben genannt hatten, pro Jahr in Deutschland erstmal sehr viel klingt, pro Tag und Haushalt ist es dann in der Regel dann doch weniger als eins. Und also es gibt bestimmt den ein oder anderen E-Commerce-Verrückten, der auch schon mal häufiger an einem Tag mehrere Pakete von verschiedenen Dienstleistern bekommt. Aber die allermeisten von uns bekommen pro Tag weniger als ein Paket von eben höchstens einem Dienstleister. Das heißt, der Bündelungseffekt ist da auch gar nicht so groß, weil ja dann ein Zusteller eben Sendungen für mehrere Haushalte nebeneinander hätte und die Fahrzeit, wie gesagt, ist sowieso der allerkleinste Teil der Tätigkeit hinzukommt, was Sie gerade eben schon angesprochen hatten. Also es gibt ja auch von den verschiedenen Dienstleistern unterschiedliche Leistungsversprechen, also zum Beispiel, wie die Sendung übergeben werden kann. Also bei uns kann man zum Beispiel hinzubuchen, dass eine Sendung nur an eine volljährige Person nach Prüfung des Ausweises übergeben werden kann. Es gibt einen Wunschnachbarn, den Sie hinterlegen können, dass, wenn Sie nicht zu Hause sind, die Sendung bei Ihrer Mutter, die vielleicht im Nachbarhaus wohnt, abgegeben werden kann und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, es gibt auch ganz viel Informationsaustausch zwischen den Empfängerinnen und Empfängern auf der einen Seite und den Zustelldienstleistern auf der anderen Seite. Und das alles zu vereinheitlichen, das wäre schon ein großer Schritt für einen relativ kleinen Effizienzgewinn.
Dann habe ich das verstanden, dann klappt das nicht. Vielleicht klappt es ja mit diesem, ich habe im Grunde das kleine Wort schon versteckt im Satz, einmal am Tag. Da sagen Sie, Herr Bernsmann, warum eigentlich am Tag, warum nicht in der Nacht? Wenn, und das ist jetzt Ihr Forschungsinhalt, wenn die Lieferung nur leise genug wäre. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, genau, richtig. Dann machen wir gerade für das Verkehrsministerium NRW eine Untersuchung, wie man denn zu Tagesrandzeiten oder in der Nacht auch vielleicht die Logistik gestalten kann. Da ist halt der wichtigste Baustein, dass ich leise Fahrzeuge habe. Also die Elektrofahrzeuge sind deutlich leiser als die Dieselfahrzeuge. Mindestens 10 Dezibel, das ist ja ganz grob gesagt halb so laut. Und das ist halt ganz wichtig, weil wir in Deutschland zum Glück ja sehr strenge Richtlinien haben, weil jeder von uns gerne nachts schlafen möchte. Und wir schaffen es aber mit unseren Konzepten so leise zu sein, dass wir in der Nacht anliefern können. Die Idee dahinter ist natürlich, ja, dann die Fahrzeuge auch am Tag einzusetzen, dass der Tag auch leiser wird und natürlich auch am Tag die Straßen zu entlasten. Und da gibt es aber dann auch wieder leider ein paar Herausforderungen. Zum Beispiel muss ich ja auch schauen, wie kann ich dann meine Waren loswerden vor Ort. Also beim Lebensmittelsupermarkt geht das noch, da habe ich eine Warenschleuse. Aber beim Paketdienst nachts klingeln ist halt schlecht. Und dafür wären dann halt vielleicht Schließfachsysteme, wie es ja auch schon am Markt gibt, dann eine Idee.
Na, Dr. Hemsch, mit der Verkehrswende soll auch die urbane Logistik bis 2050 klimaneutral werden. Das ist die Politik im Allgemeinen. Was ist die Mission 2050?
Ja, also wir als Konzern wollen 2050 keine Emissionen mehr ausstoßen, beziehungsweise alle, die wir vermeiden können, vermeiden. Und haben uns auch ganz konkrete Zwischenziele gesetzt. Die absoluten Emissionen beispielsweise bis 2030 gegenüber 2021, um etwa ein Drittel zu reduzieren. Dazu gehört beispielsweise auch, dass wir in der Zustellung auf Elektrofahrzeuge setzen. Und also wir in Deutschland beispielsweise setzen ein bisschen mehr als 60.000 Zustellfahrzeuge jeden Tag ein. Und davon sind jetzt schon 24.000 reine Elektrofahrzeuge unterwegs. Das heißt, mehr als jedes dritte Fahrzeug, was bei uns tagtäglich Briefe und Pakete zustellt, ist bereits ein Elektroauto. Und hinzu kommt, dass wir tatsächlich auch noch etwas mehr als 15.000 Zustellerinnen und Zusteller haben, die tagtäglich ganz ohne Auto rausfahren, nämlich in den städtischen Gebieten mit Fahrrädern oder E-Bikes, E-Trikes, die ursprünglich mal nur Briefe zugestellt haben, die jetzt aber, nachdem es immer weniger Briefe gibt, immer mehr auch kleine Pakete mit zustellen. Und wenn man das zusammenzählt, dann wird etwa in der Hälfte unserer Zustellbezirke inzwischen ohne Dieselfahrzeug zugestellt. Und das wird in den nächsten Jahren auch konsequent fortgesetzt. Also bis 2025 werden wir da wahrscheinlich schon bei Größenordnung 60% sein. Und dann geht das entsprechend weiter. da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
Herr Bernsmann, vielleicht nochmal aus Sicht des Fraunhofer-Instituts alternative Antriebe. Wie groß ist da das Potenzial, wenn ich an Gas denke, an Wasserstoff denke, Batterien hatten wir?
Ja, das ist ein sehr, sehr großes Potenzial. Jede Antriebsart oder hat ihren Einsatz, ihr Einsatzfeld. Also Elektromobilität ist gerade im urbanen Raum sehr interessant, weil sehr leise und keine lokalen Emissionen letztendlich, was die Luft anbetrifft. Gas und Wasserstoff ist dann für die Langstrecke auch interessant. Das ist ja auch ein sehr hohes Transportaufkommen dort. Aber bei allen dreien alternativen Antriebsformen habe ich halt das Problem der Infrastruktur und wo ich auch die Energie herbekomme. Und das ist eigentlich das, wo wir uns auch gerade intensiv auch mit dem Land, also mit der Politik auseinandersetzen. Wie schaffe ich das, die Infrastruktur auch zu bauen? Im Moment ist das so bei den Logistikdienstleistern, die haben alle E-Fahrzeuge ausprobiert, haben jetzt gemerkt, es funktioniert für uns und wir möchten das gerne ausbauen und deutlich nach oben skalieren. Dann wird aber plötzlich der Anschluss, der Stromanschluss, die Engstelle und der Netzbetreiber kann gar nicht so schnell Transformatoren aufbauen und Leitungen verlegen, wie die Logistikdienstleister das gerne hätten. Also das ist wirklich ein Riesenproblem, wo wir gerade stecken, dass die Infrastruktur, was die Energieversorgung anbetrifft, hinterherhinkt. Mhm.
Vielleicht ist das eine wunderbare Abschlussfrage an Sie beide. Was braucht es denn jetzt? Was braucht es für eine nachhaltige letzte Meile? Wo kann die Politik jetzt etwas tun? Denn im Grunde muss ja auch einer Kommune an einem reibungslosen Lieferverkehr gelegen sein. Herr Dr. Hemsch, beginnen Sie gern.
Ja, also ich persönlich halte die Elektrifizierung auf der letzten Meile oder Lieferverkehr für unumgänglich. Da tut die öffentliche Hand schon sehr viel, also sei es die Bepreisung von CO2 oder auch Förderung von Elektromobilität in Summe. Die Kommunen, wie gerade eben schon besprochen, können einfach die Logistiker an den Tisch holen und nach gemeinsamen Lösungen suchen. Lade- und Lieferzonen sind da ein probates Mittel, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht jedes Lieferfahrzeug problematisch, sondern eben in gewissen engeren Innenstadtlagen zu gewissen Zeiten. Also da findet man sicher Lösungen. Und zu guter Letzt, finde ich, sollte man das Thema Transparenz weiter fördern. Denn wir haben ja eben in der Diskussion schon auch gemerkt, dass gar nicht so klar ist, wie viele Emissionen entstehen jetzt bei so einer Lieferung oder durch das Produkt, was ich kaufe oder wenn ich stattdessen in die Stadt fahren würde. Und da kann man sicher auch noch einiges machen.
Herr Bernsmann, der Wissenschaftler hat das Schlusswort. Was kann die Politik jetzt tun?
Ja, also ich sehe gerade da in den Kommunen oder in den Städten die Möglichkeit, dort Nutzenvorteile, Nutzenanreize zu schaffen für eine nachhaltige, stadtverträgliche Logistik. Das heißt, ich stelle vielleicht auch öffentliche Flächen zur Verfügung, temporär, um Mikrodepots zu bauen für denjenigen, der mir aufzeigt, dass er wirklich mit Elektrofahrzeugen oder Lastenfahrrädern in der Stadt unterwegs sein möchte. Der kriegt dann diese Fläche. Oder der Logistikdienstleister darf in die Fußgängerzone zu anderen Zeiten einfahren oder darf auch nachts einfahren. Also ich einfach das, was mir im Moment mein Regelwerk zur Verfügung stellt der Stadt, dass ich das ausnutze und ja auch ein bisschen mutiger und innovativer unterwegs bin als Stadt und neue Lösungen mitgehe.
Kann ich noch was tun als Kunde?
Auf jeden Fall. Also wenn man nachhaltige Produkte zur Auswahl hat, dann kann man mit einem Klick eigentlich ganz gut abstimmen, ob man das gut findet oder nicht.
Herr Hemsch?
Da freue ich mich jetzt sehr, dass der Herr Bernsmann das gesagt hat und nicht ich. Aber das sehe ich ganz genauso. Ja. Also vergleichen, informieren und vielleicht auch das eigene Konsumverhalten hinterfragen.
Wir haben es aber gut rausgearbeitet. Hier schon diesen Komfort im Konflikt mit dem Klima. Aber es gibt Lösungen für die letzte Meile und Unternehmen wie Wissenschaft sind dran. Das habe ich verstanden. Dankeschön an Bernsmann vom Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik und auch Dankeschön an Dr. Christoph Hemsch von DHL.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und vor allem danke natürlich Ihnen fürs Hören. Wir haben weitere Themen, Barrierefreiheit. Wir haben Ideen für Mobilität in Ihrem Unternehmen. Wir haben autonomes Fahren, ganz aktuell die E-Scooter-Debatte. Die haben wir auch als Folge. Sehr spannend mit Lösungen aus Düsseldorf. Klicken Sie sich einfach durch die Themen, es lohnt sich. Alle weiteren Details lasse ich Ihnen ansagen.
Das war Mobilitalk, der Podcast des Bündnisses für Mobilität im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Neue Folgen gibt es alle 2 Monate hier und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website auf bündnisfuermobilitaet.nrw.de. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie mobil!